Audiamo Plus. Wir hören uns.
Kunst
und Klischee. Kleingedrucktes zum ästhetischen Leben.
Der Podcast von Katharina C. Herzog und Christian Batzand-Hegemark.
Ich schaue gerade Dexter. Ich habe noch nie in meinem Leben Dexter gehört.
Das ist lustig. Das
soll eine gute Serie sein.
Die ersten 4 Staffeln sind super.
Wir schauen jetzt Gilmore Girls,
auch gut. Ja, Nostalgie hier am Tisch.
Ja.
Vielleicht auch deswegen.
Ja.
Weil wir eine Staffel hinter uns haben.
Sie haben schon eine
amazing,
lustige Stimmung, aber auch.
Also anscheinend, also wir nehmen schon auf, ja? Also ja, wir sind schon im Podcast. Haben wir Hallo gesagt?
Ach so, vielleicht sollten wir von vorne anfangen. Ich kenne auch ganz von vorne anfangen.
Das ist doch eh super.
I'm sorry.
Musik gegeben, schlechte Scherze, Einblicke ins Privatleben, das war eine super Folge.
Ja.
Machen wir es irgendwann wieder.
That's it. It's a wrap.
Ja. Grüß euch.
Okay, irgendwie muss anfangen.
Ja, bitte, fangt an.
Wir haben niemanden da, also wissen wir nicht, was wir tun sollen.
So, ja, genau. So, ich begrüße euch heute herzlich hier auf diesem runden Tisch.
Aloha.
Hallo Christian Batzand-Hegemark.
Boom, 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 boom.
Hallo, Philipp Pankratz von Audiamo Plus.
Guten Tag.
Und Katharina C. Herzog.
Danke, danke.
Alias Cabo.
Thank you. Wir sind heute zu dritt hier an diesem Tisch und machen eine Dreierfolge. Mhm. Ein flotten Dreier.
Mhm.
Das sind solle Stühle.
Das hast du jetzt gesagt.
Naja.
Wir machen eine Folge über neue Lebensabschnitte.
Mhm. Genau.
Was sind die neuen Lebensabschnitte, Philipp, der du nicht eingeweiht bist?
Oh, neue Lebensabschnitte. Es gibt eigentlich nicht viel zu erzählen von meiner Seite her, ganz ehrlich. Es gibt nichts Neues. Ich mache wieder ein bisschen Musik, was voll schön ist.
Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Philipp macht neue Musik.
Ja, ich mache neue Musik. Ich habe ganz viel so Klimbim-Kasteln da bei mir hinten stehen. Synthesizer. Die Spannend. Machen dann Bzzz und
das klingt sehr schön.
Hört sich spielerisch an.
Ist sehr schön. Sehr meditativ vor allem. Das ist super. Das mache ich momentan die meiste Zeit eigentlich.
Sehr gut.
Wenn ich gerade nicht arbeite.
Ja. Du arbeitest sehr viel in letzter Zeit. Es war ja auch eine turbulente Zeit mit vielen Aufnahmen.
Ja, ja.
Oder?
Ja. War recht viel in letzter Zeit.
Ja.
Genau. Nein, ich habe gar nicht viel mehr zum Erzählen sonst. Was tut sich bei euch? Was wollt ihr die Zuhörer und ZuhörerInnen wissen lassen?
Na, wir wollten zuerst einmal sagen, leibende Staffel.
Mhm.
Also, oder auch nicht, wie auch immer, könnt ihr selber entscheiden. Aber wir hatten viele Menschen hier.
Ja,
und
stimmt.
Wir hatten einige Live-Aufnahmen, die man sehr aufwendig, ich glaube, das kriegt man nicht so mit. Wobei, wir sagen es immer wieder, dass aufwendig ist, so gesehen. Ja. Aber
gibt es für dich so ein Highlight? Also war irgendjemand da für dich, diese Staffel, wo du sagst, das war nice?
Also ich fand, da waren super tolle, wir hatten den Fokus wieder mehr auf so Menschen, die man vor allem in ihrer Nische kennt und nicht so drüber hinaus. Und das fand ich gut, weil viele davon kannte ich gar nicht. Und die meisten davon waren einfach sehr geerdet.
Mhm.
Und ja, wahrscheinlich je bekannter man wird, desto mehr ist das dann so im schlimmsten Fall performative Geerdetheit.
Ja.
Und möchte ich gar nicht sagen, dass das bei unseren Gästen nicht so war, aber ich finde es halt dann immer am geilsten, wenn man spürt, da ist eine tatsächliche Connection.
Ja.
Und das war die Staffel wieder oft so.
Mhm.
Ich fand das mit dem Hader total nett. Der war einfach ein sehr sympathischer Typ.
Ja, aber den kennt man nicht nur in der Nische, ne?
Der ist jetzt eher nicht so ein Beispiel für Unbekannte.
Ja.
Es waren ja voll spannende Momente nämlich dieses Jahr dabei. Wir haben ja, oder diese Staffel dabei, weil wir haben den Norman Weichselbaum da gehabt. Und das war für dich sehr besonders.
Das war für mich sehr, sehr besonders, ja.
Das war mega.
Das war für mich so ein Kindheitstraum, der mir da erfüllt wurde, dass jemand vom Kiddy Contest hier da war, zu Gast war. Und ich finde, das war ein sehr geerdetes, nettes Gespräch. Also das war mir sehr sympathisch und wir konnten sehr viel hinter die Kulissen blicken. Ja, und das Zitat, was der Herr Weichselbaum gesagt hat, dass man Sachen einfach machen soll, auch wenn man noch nicht weiß, wie es irgendwie geht, finde ich sehr inspirierend, dass man einfach Dinge machen soll, ohne alles vorher zu wissen. Mhm. Passt gut, finde ich.
Das stimmt. Ich habe das auch cool gefunden, dass die Romana Zöchling dieses Jahr da war oder diese Staffel da war.
Eine Modedesignerin.
Modedesignerin war auch das erste Mal und Tanz war auch das erste Mal, oder?
Ja.
Mit der Farah.
Genau, Tanz war auch das erste
Mal. Faradin.
Genau.
Das war auch ein sehr freundliches Gespräch.
Rachel?
Es war alles nett. Nette Gäste haben wir gehabt.
Nein, das war super.
Ich
finde wirklich, dass das super Gäste und Gästinnen dieses Jahr waren.
Oder und trotzdem alle so anders irgendwie. Das war jedes Gespräch hat immer so einen anderen
als
Vibe.
Als ob jeder Mensch ein Individuum wäre.
Ja, Mark, oder? Verrückt. Ja.
Dabei sind wir Ameisen. und ihr konntet aus jedem Gespräch, nehme ich an, was mitnehmen.
Na, ich glaube, vor allem die Gäste haben sie was mitnehmen können.
Deine Geschenke waren wirklich sehr gut, muss man sagen. Du hast ein paar wirkliche, so unglaubliche Sachen abgeschossen, finde ich, mit den Geschenken.
Ja, früher habe ich immer total gestresst, was ich da mitnehme. Und mittlerweile denke ich mir so, es wird schon passen, weißt du? Also ich habe eine große Freude entwickelt dabei. Es hat mir immer schon Spaß gemacht, Geschenke zu kaufen. Aber jetzt ist es so, ach, was könnte es wohl sein? So, und das ist so, den Menschen so entdecken vorher schon. Und vielleicht passt da irgendwas.
Wem hast du das Windspiel geschenkt?
Das Windspiel hat, das hat die Ina Regen bekommen.
Das war die Ina Regen.
Die hat doch einen Regenmacher bekommen.
Ah ja, genau, stimmt.
Frage mal den Wind. Mhm. Ja. Ja, ja. Immer viel überlegt.
Der Schmusekor hat gesungen live.
Dildum.
Die Ina Regen hat gesungen live.
Die Ina Regen hat gesungen.
Ja, es waren sehr schöne und intime Momente. Mhm. Sowas erlebt man gar nicht so oft, dass
naja,
so große Persönlichkeiten einem was vorsingen.
Ja. Wobei ich fand bei der Ina noch persönlicher den Soundcheck. Das war super.
Das Gespräch,
möchte nicht sagen, ich meine die Musik, als die gespielt hat und der Sound hat noch gar nicht passt und du Philipp, hast gerade eingepegelt und sie hat, ich glaube, sie hat keinen Song gespielt von sich, sondern sie hat nur so ein bisschen herumgedingelt am Klavier und dazu gesungen. Ich weiß nicht mehr was, vielleicht war es Text oder ohne Text, vielleicht war es nur gesummt, ich weiß es nicht mehr. Aber das war für mich eigentlich das Berührendste.
Mhm. Ja.
Da war auch noch niemand da, ne?
Ja.
Und das ist eigentlich immer so toll, weil bei uns könnten die Leute ständig da sein.
Das stimmt schon, ja.
Aber sie sind nicht da. Zumindest nicht vorher, nicht 2 Stunden vorher.
Ja, das stimmt. Aber beim Schmusekor habe ich es auch super gefunden, dieses All of Me, haben sie gesungen.
Mhm. Ach, ja.
Und es war schon sehr touching, muss super. Ich sagen.
Das war generell, finde ich, ein super Abend einfach auch. Das war
sehr
wirklich,
wertschätzend.
Das war ein schöner Weihnachtsabend, ne? Oder?
So. Ja,
gute Stimmung war das.
Unsere Live-Sachen finde ich echt immer echt nice.
Ja.
Und jeder, der nicht kommt, verpasst da immer was.
Das stimmt. Es ist vor allem ohne Eintritt, also gratis quasi. Ne?
Ja.
Das sollte man.
Super Bude, muss man einfach sagen. Die unterstützen das unglaublich.
Genau.
Danke,
ein herzliches
Super Bude.
Dankeschön an
die Crew.
An die Crew.
Sollen wir vielleicht nochmal den Matthias erwähnen? Matthias Bayer.
Genau. Mhm. Der ist auch immer ein toller Fels in der Brandung.
Er macht uns die Videoproduktion.
Danke, Matthias.
Aber es ist halt dann eben immer mehr, ne? Weil wenn es nur ums Video ginge, dann könnte ja jeder die Kamera hinstellen. Und erstens mal bringt er unglaubliches Equipment mit. Das ist eigentlich nur sonst, was der Philipp macht.
Ach.
Also der bringt auch immer unglaubliches Equipment zu diesen Live-Sachen. Aber es ist dann irgendwie die Verbindlichkeit und der emotionale Raum, den die aufbauen. Jemand wie der Philipp oder jemand wie der Matthias.
Da können wir jetzt auch gleich Danke sagen an Philipp.
Danke Philipp.
Bitte gerne.
Danke Philipp, dass du bei uns bist und uns so unterstützt.
Danke euch.
Du hast einen großen Platz in unseren Herzen.
Hurra!
Na wirklich. Das sagen wir jetzt, sagen wir gar nicht so oft, gell? Aber
das passt schon.
Nein, kann man mal sagen. Er will es nicht hören.
Aber es interessiert mich nicht, ob er es hören will oder nicht, weil er kriegt es trotzdem gesagt.
Ja, ich finde
es. Ist sowieso ein Tipp.
So unangenehm immer.
Ja, ich will nicht im Mittelpunkt stehen. Es geht um euch.
Wirklich nicht, aber ich finde, uns wird es nicht geben ohne dich. Deswegen geht es ein bisschen um dich.
Ich glaube, euch wird es in anderer Form schon geben.
Als Lebewesen würde uns es schon geben. Aber
Na, danke, das ist lieb von euch.
Tatsächlich, Philipp schupft dir, rockt die Bude und wir sitzen halt vor den Mikros, aber seit ungefähr 3 Jahren machen wir sonst nichts bezüglich Schnitt. Backup, Tontechnik, ja. Studio für uns freihalten.
Ja.
Ganz viel den Rücken freihalten macht der Philipp.
Es geht aber auch nur mit Kaffee, einem guten Team.
Ja, Kaffee trotzdem. Und einer guten Kaffeemaschine.
Ja. Also auch danke an der Stelle von mir an Sevi und Audiamo Plus, die das wirklich möglich machen.
Mhm. Und ich finde, dass wir auch offen sind, dass wir weiterempfohlen werden. Oder was sagt ihr?
Unser Danke ist eine Aufforderung.
Danke, aber sagt es den anderen weiter und gebt uns Likes.
Ja, shoot over the likes. Oder ja. Was bringt uns noch was? Kommentare.
Ja.
Ja.
Bei Apple Podcasts kann man
Reviews.
Texte schreiben, genau. Über uns.
Es hilft alles. Es ist wirklich so, es klingt immer so blöd und diese Call to Action oder Aufforderungen sind immer so, hm.
Ja,
aber es ist wirklich einfach hilfreich und es macht das, was wir oder was ihr vor allem hier macht, erheblich einfacher.
Aber es sind wirklich einige Menschen, die uns verfolgen und auf YouTube haben wir auch schon 90.000 Views, was that geil is ist.
A lot.
Ja, freuen wir uns. Da hat der David Scheid.
Hat angezogen.
Ja. Und auch der Larsi Eidinger. Ja, also ihr könnt uns auch auf YouTube folgen und uns dort anschauen, wenn ihr kein Spotify habt.
ZB.
Gut. Wollen wir noch was sagen?
Lebensabschnitte, neue Lebensabschnitte, das war ja die Überschrift.
Ich habe gedacht, wir reden davon, dass irgendwann eine neue Staffel geben wird. Ein neuer Lebensabschnitt.
Ja. Es gibt eine neue Staffel. Die gibt es halt im Herbst dann. Aber im Herbst gibt es auch andere Sachen, die neu sind.
Was denn, Kebo?
Was denn, Kebo? Also, wir sitzen hier nicht nur zu dritt, wir sitzen hier eigentlich zu viert.
Boom, boom, boom,
Announcement. So. Wir haben hier einen stillen Zuhörer oder eine stille Zuhörerin.
Schon länger eigentlich.
Ja. Schon eigentlich schon seit September. Und ja.
Who is it?
Ich gehe auch kurz in Babypause, Leute.
Hey.
Ja, genau. Das ist ein neuer Lebensabschnitt. Bin ganz excited, aber auch nervous. Und ja, Gott, the big announcement. Mein Herz klopft ein bisschen sogar.
Echt jetzt?
Ja, ich finde das schon arg, das so öffentlich zu sagen. Jetzt wissen alle Leute, dass das passieren wird.
Mhm. Aber fuck. Wird deine Mama jetzt darüber erfahren oder weiß sie es schon?
Ja, die weiß es schon.
Okay.
Ja,
und dein Papa?
Es ist ja recht sichtbar. Es ist jetzt nicht so, dass man das nicht mehr, man kann das jetzt nicht mehr so gut kaschieren.
Ach so, okay. Also dein Partner weiß es dann auch schon.
Ja, genau. Genau. Also gibt es mir noch 5 Wochen und dann schauen wir.
Voll super.
Ja, was genau?
Gratuliere.
Danke.
Nicht so, als hätte ich es jetzt eh schon gesagt, aber gratuliere.
Was hat sich dann durch Mutterschutz und Schwangerschaft? How is the life now?
Crazy. Also, oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das Leben verändert sich total. Der Fokus verändert sich total. Und ich werde Mutter. Und ich finde, das zu sagen, ist schon mal krass. Und wir haben schon einige Mütter hier gehabt im Podcast und die haben dann auch von den Lebensrealitäten erzählt und natürlich diese neuen Lebensrealitäten, die bin gespannt, wie meine dann sein wird. Wie kann man das Ganze vereinbaren mit Partnerschaft und Beruf und Podcast und Kind haben und sowas. Mhm. Werde ich eine gute Mutter sein?
Aber bestimmt. Du wirst einfach super sein und immer Geschenke haben.
Ich würde dir sagen, ich werde es mit Geschenken überhäufen.
Ja, genau.
Jedes Mal. Na ja. Aber man macht sich halt echt so Gedanken, gell? Mhm. Man ist so, das ist schon, it's crazy. Und ich höre mir jetzt auch sehr viele Schwangerschaftspodcasts an und kriege da ziemlich viel mit. Zum Beispiel Mutti ist kaputti, auch von Missing Link, sowas. Ja, also... Da gibt es einiges oder so Hypnose-Sachen, ja. Aber ich weiß jetzt, wir sind jetzt Kunst und Klischee, gell? Wir dürfen gar nicht so viel über Schwangerschaftspodcasts reden, aber vielleicht ist es auch eine Kunst, Mutter zu werden, muss ich sagen. Ja. Ist eine große Kunst. Ja, ihr sagt gar nicht so viel.
Doch, ich wollte nämlich was fragen. Ich weiß nicht, ob ich das öffentlich fragen darf, aber wolltest du eigentlich immer Mutter werden?
Ich glaube, wenn man aufwächst in so einem dörflichen Umfeld.
Dann sicher nicht.
Sehr vielen... Geschwistern aufwächst und mit sehr vielen Onkeln und Tanten ist es so ein bisschen normal. Mhm. Also, aber dann, wenn man erwachsener wird und sich das Leben auch ein bisschen verändert sich natürlich auch so ein Wunsch.
Was hat sich bei euch in der Wohnung geändert?
Mhm. Wir haben einen Wickeltisch und so einen Stubenwagen. Da ist so ein Himmel drüber und dann kannst du das Baby reinlegen und dann kannst du es beobachten und so. Ja, wir haben schon ein paar Sachen. Ich komme jetzt in den Nestbau, kriege kurz die Krise, weil der Entbindungstermin, der rückt näher und dann denke ich mir so, scheiße, es ist so viel gerade. Ich brauche alles. Babywalz und so, das ist so ein Geschäft oder Herr und Frau Klein, wo sie ganzen Bobos einkaufen gehen. Ja, take my money. Ja. Ja, und man hat immer das Gefühl, dass man zu wenig tut, jetzt schon, als Mutter. Also man hat immer das Gefühl, es gibt so viel Angebot, man muss so viel wissen, man könnte einen Erste-Hilfe-Kurs vor einem machen, man könnte das machen, dann kann man Schwangerschafts-Yoga machen, dann macht man das. Es sind schon so viele Sachen, die einem von der Gesellschaft vorgegeben werden, die man machen könnte. Und ich denke mir so, fuck, ey, muss man schauen, dass ich das baue.
Aber du hast ja wahrscheinlich viel von dem auch gemacht, oder? Also genug.
No pressure. Nein, ich war nicht einmal in Schwangerschafts-Yoga.
Naja, okay. Ich hätte es eingeschätzt.
Ich habe mir einfach Podcasts angehört und habe mir Bücher gekauft. Und
aber du hast ja auch kackelt bis zum Anschlag, oder?
Ich finde, das Kind muss sich an die Gegebenheiten der Mutter anpassen.
Finde ich gut.
Also ich glaube, wenn ich mich jetzt komplett verändern würde von heute auf morgen, dann wäre ich ja nicht mehr glücklich und dann ist es auch kein glückliches Kind. Es ist sehr wichtig, dass die Mutter, dass der Mutter gut geht. Dann kann es auch allen anderen gut gehen.
Ja.
Ich möchte dazu sagen, dass ich mal in einem Buch über Verhandlungsstrategien gelesen habe, dass die besten Verhandelnden Kinder sind, weil sie gewinnen immer in der Verhandlung. Und wenn sie nicht gewinnen, dann lassen sie es dich spüren.
Ah ja.
Deswegen bin ich sehr gespannt, ob das funktionieren wird.
Könnte aber auch perfide sein dann.
Ist sehr perfide, ja. Aber dazu möchte ich aber auch noch sagen,
es ist wahrscheinlich noch unschuldig zu dem Zeitpunkt, ja.
Dass es beim Verhandeln eigentlich nicht darum geht, dass eine Person gewinnt. Sondern beide.
Ach so, ja, okay.
Ja, also idealerweise gewinnst du und das Kind.
Okay.
Und vielleicht der Partner auch noch?
Ja, also mir spielt es ja die ganze Zeit jetzt in meinem Algorithmus auf Social Media nur mehr Baby-Content, Familien-Content rein. Und da war halt dann zum Beispiel auch so ein Reel, wo ein Vater mit seinem Kind zu, ich glaube, Starbucks oder so gefahren ist und gesagt hat, ja, er will jetzt irgendwie einen großen Latte irgendwas. Und dann hat das Kind gesagt, ich will nur einen Cookie. Und dann hat der Vater gesagt, wir haben Cookies daheim. Und dann hat das Kind gesagt, ja, wir haben auch Kaffee zu Hause. Und dann habe ich mir gedacht, wow, Kinder sind schon gescheit. Stimmt. Und dann hat er gesagt, okay, gut, ein Cookie dazu. Ja.
Tja. Aber ist das auch so infantilisierend? Das, was ist dann rein streamt auf Social Media? Also fühlst du dich als Mutter auf Augenhöhe behandelt durch die Werbungen und die Inhalte, die du reinkriegst, oder ist das eher so dümmlich?
Dümmlich, glaube ich, ist es eigentlich nicht. Das ist mehr so, wie schafft man es, dass das Kind Koliken wegkriegt mit so Entgasungen, welche Techniken gibt es da und so
also Sachen. Also ist schon hilfreich dann
einfach. Ja, schon, sowas auch und halt irgendwie Lifehack. Lustigen Content. Und dann kriege ich immer wieder Content reingespielt, warum Frauen keine Kinder kriegen sollten. Mhm. Super, waren wir dann halt, also ja, sowas.
Warum zum Beispiel?
Es gibt das 4B-Movement. Das ist ein Movement, wo Frauen sehr selbstbestimmt sind und keine Kinder wollen, weil das eine Methode ist, wie man Macht ausdrücken kann, weil Frauen werden, wenn die Frauen sagen, sie wollen keine Kinder in die Welt setzen, und das ist ein Ausdrucksmittel von Macht, einfach, weil Frauen ja oft in unserer Gesellschaft für sowas da sind. Mhm. Schön ausschauen und Kinder kriegen. Ja. Und ja, ist halt irgendwie schon spannend.
Ich habe von diesem Trend, der Midwife-Trend, ich habe es aber nicht gewusst, was das ist irgendwie. Kennst du das?
Ja.
Weil die Johanna hat mir irgendwie davon erzählt und die hat gesagt, so, das ist ein ganz furchtbarer Social-Media-Trend, wo die ganzen Mütter eben genau das, was du jetzt gerade beschrieben hast, einfach nur noch posten, dass sie Lunchpakete richten und nur gut ausschauen zu Hause und dass das irgendwie so.
Aber das ist ganz, das ist was anderes, weil das ist ja das Gegenteil eigentlich. Aber ja, das sind dann meistens so Frauen, die sehr reich sind und dann sehr viel Geld haben und das dann so inszenieren, dass sie das können und die Zeit haben, dass sie die besten Mütter sind und dann machen sie ein Sauerteigbrot.
Ja, aber das ist ja furchtbar. Also das
und setzen sehr viele unter Druck dann.
Ja, genau, das meine ich damit.
Ja, gibt's auch. Es gibt alles. Ja. Es gibt alles. Und es, man wird nicht fertig mit dem Schauen. Dabei sollte man sich auf das eigene Leben konzentrieren, gell?
Was bedeutet das für den Podcast?
Tja, das werden wir erfahren. Ich kann es auch nicht sagen, Leute. Man, sowas ist halt echt krass, das so zu planen. Man weiß nicht, wie es einem geht. Man weiß nicht, wie man sich wohlfühlt, wie man körperlich beieinander ist. Man weiß nichts. Es ist eine Phase der Ungewissheit. Deswegen würde ich sagen, wir treffen uns dann einfach wieder und schauen, wie es mir geht. So. Und ansonsten, der Plan ist natürlich, dass man weitermacht und dass es dann, aber halt, es muss sich sicher irgendwie, es werden sicher Umstrukturierungen wird es geben im Team.
Ja.
Weil, wenn da das Baby die ganze Zeit schreit, oder vielleicht ist es cool, wenn da das Baby schreit, ich weiß nicht.
Schauen wir.
Du hast doch gesagt in den Vorbereitungen, dass Ungleichheiten sichtbarer werden. Möchtest du dazu was sagen?
Zwischen Frauen und Männern?
Wie auch immer du es gemeint hast.
Ja, man kriegt ja als Frau einfach schon mal weniger Geld, weil man ausfällt und in Karenz geht. Und es gehen sehr, sehr wenige Männer in Karenz. Ja, und wann sie gehen, gehen sie halt nur ein paar Monate, zwei Monate.
Das heißt auch Papa Monat, nicht Papa Monate oder nicht Papa Jahr.
Eher, aber das ist ein
für
Unterschied.
Für Männer ist das wahrscheinlich gar nicht gut.
Wenn ist nicht sie gut?
Wahrscheinlich.
Sonst für die Bindung zum Kind wahrscheinlich Arsch, gell,
also wenn Vater muss, haben. Ja, muss ja irgendwie politisch gut durchdacht sein hier. Papa Monat ist wahrscheinlich der idealste Zustand.
Ja.
Ich meine das sehr zynisch.
Ich sehe dich.
Kaum.
Ich sehe dich. Ja, es ist fast ein bisschen traurig. Aber die Ungleichheit ist einfach da. Und ja, es wird bei so Arztterminen gefragt, na, sie können ja eh alleine kommen und so. Und ich denke mir, nein, ich komme sicher nicht allein. Da kommt mein Partner mit, weil warum? Ich habe das gemeinsam gemacht mit ihm und das mache ich jetzt gemeinsam weiter. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll mit Ungleichheiten, weil ich glaube, das kriegt man dann noch viel mehr mit, wenn man dann noch ein Kind hat. Es ist jetzt einfach schon so, dass die Gesellschaft, finde ich, ein bisschen rücksichtslos manchmal ist. Also ich merke es halt so, wenn ich in der U-Bahn reingehe oder so, es bietet mir keiner einen Platz an. Also es ist schon sehr offensichtlich, dass ich ein Kind kriege und so. Und jeder schaut halt nur mehr in sein Handy. Und es ist so wurscht halt, ob da jetzt eine steht, die da was baut.
Aber glaubst du, ist das auch wegen Stadt? Wäre das woanders in ländlicherem Raum leibender? Oder hat man dafür dann wieder andere Nachteile?
Das kann ich nicht sagen. Also ich kann es nicht sagen, weil ich nur das erlebe, was ich da gerade halt erlebe. Und am Land hat man sicher andere Nachteile, die ich jetzt nicht so beurteilen kann. Also dass jeder alles weiß dann über einen und alles mitkriegt, wie der Schwangerschaft so ist. Vielleicht ist am Land sicher gegebener. Ja, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Ich merke, ich bin so kurzatmig, vielleicht hört sich das alles schon. Ich muss immer so schnaufen. So. Das habe ich auch nicht gewusst, dass das passiert. Ja. Ihr sitzt so da, ihr schaut mir so bemitleidend an. Alles so, oh.
Ich empfinde mich eher als neugierig. Neugierig und interessiert und ich würde dem gerne noch länger lauschen. Also ich habe noch weitere Fragen.
Aha, na gut. Dann go for it, Alter.
Naja.
Ja, hol einmal Luft.
Was? Was ist sonst partnerschaftlich? Was, du hast zum Beispiel gesagt, ja, auf einmal wird von der Gesellschaft, von einem Arzt gesagt, komm mal allein. Weil es ja dein Körper hat ja dann gar nichts. Das war ja zu Corona, dass auf einmal dann ganze Entbindungen ohne Väter auf einmal wieder normalisiert wurden. Aber gibt es da andere Dinge, die erwähnbar sind, die in der Partnerschaft sich ändern dadurch?
Also ich habe ein großes Glück mit meinem Partner, dass ihm das sehr wichtig ist, dass es gleichberechtigt zugeht und dass er sich sehr bemüht und sehr liebevoll ist. Ich glaube aber, dass es nicht jedem so geht. Und wenn der Partner selber sehr aufmerksam ist, wenn es um sowas geht, dann kann man das gut ausgleichen wahrscheinlich oder ein bisschen besser ausgleichen. Wenn man aber auch einen Partner hat, der das nicht so sieht, dann stelle ich mir das ganz schön schwierig vor. Ja, man braucht unglaublich viel Hilfe einfach. Es ist einfach ein anstrengender Akt und man ist halt oft so nervlich auf einem Rollercoaster, wie man es halt so sieht, ich meine, nicht in Filmen, das ist oft zu arg, aber man ist halt, man will ja als Frau stark sein, also ich will stark sein, ich will noch arbeiten und ich will mir nicht eingestehen, dass da jetzt, dass das auch Platz braucht, so zum Wachsen, so ein neues Lebewesen, dass ich da runterkommen muss, dass ich mir Zeit nehmen muss, das will man am Anfang gar nicht so, also ich wollte es nicht so wahrhaben und habe einfach so weitergemacht, so ganz normal, damit ich halt auch beweise, ich kann das alles. Mhm. Aber es ist schon anstrengend. Es ist schon anstrengend. Ja.
Also der Mutterschutz ist aus einem Grund da.
Auf fix. Ja.
Was hätte es bedeutet für dich, wenn du zum Beispiel 2 Monate vorher schon in Mutterschutz gehen hättest müssen?
Hätte müssen?
Ja.
Müssen? Okay. Mhm.
Im Sinne von, wenn das gesellschaftlich so gefordert oder gefördert, ich weiß nicht, ich meine, Zwang klingt jetzt tatsächlich deppert, aber...
Ja, ich glaube, sowas ist... Ich kann es erklären. Es gibt so einen Part in mir, der sich total gefreut hat, dass ich die ganze Zeit gearbeitet habe, weil dieser Lebensabschnitt oder dieses, mein Leben besteht ja sehr viel aus Arbeiten und mich verwirklichen. Und wenn der dann auf einmal weggefällt und ich bin nur mehr daheim und bin nur mehr fürs Kind da, dann ist das schon eine krasse Umstellung. Und wenn man länger arbeitet, so war es halt zum Beispiel für mich, da habe ich das Gefühl gehabt, okay, jetzt will ich eh schon, ich kann eh schon nicht mehr. Also es ist jetzt Zeit zu gehen und das zu pausieren, weil man kann sich dann gar nicht mehr so konzentrieren auf seine Acts, die man halt hat, weil man wirklich sehr viel an den neuen Lebensabschnitt denkt. Aber ich denke mir schon im Nachhinein, ich hätte schon ein bisschen das Gas früher runterdrehen können, so mein Gas, weil manchmal ist einem einfach sau schlecht und man tut so, als wäre halt nichts so, damit es halt nicht so auffällt. Und das ist halt hart. Ja, keine Ahnung.
Weil man sich im Team so fühlt, als würde man nicht seine Leistung bringen, so auf die Art?
Ja, und am Anfang, da zählt man es sowieso noch keinen, da weiß das halt keiner. Und dann muss man halt normal performen. Und normal performen heißt manchmal Überstunden machen und seine Projekte durchkriegen.
Du hast auch noch gesagt im Vorgespräch Verzicht und Verantwortung. Welche Verzichtsebenen gibt es momentan oder welche siehst du kommen oder welche hat es schon gegeben?
Also Verantwortung ist ein großes Ding. Also ist eine komplett neue Verantwortung. Weil, ja, es geht jetzt nicht mehr nur um mich. Es geht um was anderes auch noch. Und ja, Essen und so, da muss man halt dann schon schauen, was man halt isst und ob das was Gutes ist oder was Schlechtes ist. Und ja, wie viel, da muss ich mich ausruhen und wie, da reden dann schon sehr viele Menschen auch mit, die dann so glauben, sie dürfen da jetzt mitreden, weil ja, die sagen halt dann, ja, jetzt ruh dich halt aus und mach das und das und das und du sollst und das und so und du kriegst halt dann so Anweisungen. Und so Tipps, man kriegt so viele Tipps, oh Gott, diese Tipps, die machen mich fertig, so viele Tipps.
Naja. Kannst du dich an irgendeinen bestimmten, wirklich geschissenen Tipp erinnern?
Ah, da waren so viele Geschissene dabei.
War ein guter dabei?
Bestimmt, aber ich bin auch schwangerschaftsdement, das heißt, ich weiß so viel nicht mehr. Also es ist so, diese ganzen Phasen, die verschwimmen so, ich habe manchmal Probleme mittlerweile, wie ich mich ausdrücke, weil ich einfach gar nicht mehr so richtig die Sachen reden kann. Es ist schon verrückt. So. Es fallen ja manche Wörter nicht mehr ein. Und das war, ja. Aber Verantwortung ist ein Ding, ja. Verantwortung für sich selbst übernehmen. Ich habe das Gefühl, man muss schauen, dass man sehr gut selber dasteht. Also, dass man vielleicht auch mit Menschen redet, wenn es einem mal nicht so gut geht. Weil das ist Verantwortung übernehmen. Und dann diese Gefühle rauslassen, zulassen und das ist auch okay. Und wenn es einem gut geht, dann ist es auch okay. Und wenn man gestört ist, ist es auch okay. Also es sind so viele Facetten. Ja, ich habe zwar schon so viel gesagt, ich habe Sodbrennen, aber ich kann sehr gut Rülpser lassen. Es sind so viele Veränderungen, so schöne Veränderungen.
Ich habe noch eine Frage, nämlich du bist jemand, der sehr viel organisiert hat über die Jahre, unterschiedlichste Projekte. Du gehst da voll in die Eigenverantwortung, auch immer, finde ich, voll in die, so, wie sagt man das, so in die Vorschussarbeit. Du machst teilweise Dinge, wo, wenn das nicht aufgeht, dann bleibt das unsichtbar. Und du bist wirklich so eine Macherin. Und eins, was ich irgendwie schon mitgekriegt habe, ist Leute, die so MacherInnen sind, die wollen auch, ich möchte jetzt nicht sagen wollen kontrollieren, aber da ist was, was ihnen auch Sicherheit gibt im Machen. Und wie ist das bei dir jetzt im Kontext von dieser Schwangerschaft und dieser Geburt und diesem Mutterwerden und Sein mit dem Thema Loslassen?
Ja, fuck. Du hast hier einen wunden Punkt getroffen. Das wird nicht so einfach sein.
Dildo.
Dildo. Ja, loslassen. Ich habe sehr lange gebraucht, bis ich den Arbeitslaptop abgegeben habe, damit ich den loslasse. Es braucht sehr viel Zeit, um loszulassen. Ja, schwierig. Ja, ich will immer dabei sein. Ich habe Fear of Missing Out as fuck. Also ich glaube halt, dass ich dann nicht mehr dabei bin bei dem Ganzen und dass man dann, wenn man so eine Pause einlegt und ein Kind kriegt und wer weiß, wie lange das dauert, und dann glaube ich, ich bin nicht mehr up to date und die Leute vergessen mich. Und
aber glaubst du, ist es ein persönlicher Stress von dir oder ein gesellschaftlich auferlegter Stress?
Weiß ich gar nicht.
Also wo, oder ist es beides?
Na sicher, es ist sicher mal was, wenn es um mich geht, also fix. Gleichzeitig ist es ja wirklich so, du verpasst in der Arbeit einiges. Mhm. Also du bist jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt 1,5 Jahre in Karenz gehst, hast du 1,5 Jahre...
KI-Trends versäumt.
KI-Trends versäumt. Nein, aber du bist nicht mehr so drinnen. Du hast eine andere Priorität. Und ich will aber dabei sein. Ich will immer dabei sein. Ich mag es nicht, wenn ich irgendwo ausgeschlossen bin. Und da wieder reinzufinden und anzuknüpfen, dass was war, das weiß ich nicht, wie das geht oder ob das dann so gut geht und ob einen die Leute dann wieder mit so offenen Armen empfangen oder ob man dann einfach wieder von ein bisschen weiter unten anfangen muss, das wieder beweisen muss, dass man es eh drauf hat. Das ist eine große Angst, dass man nicht einfach, dass die Leute, dass man im Gedächtnis geblieben ist mit dem, was man gemacht hat, man hat gute Arbeit geleistet, man hat sich vorher nicht gehängt, aber vergessen das die Leute nicht so schnell wieder.
Ja, das ist ein guter Punkt.
Und das ist oft so ein Thema, warum Männer dann nicht in Karenz gehen, weil sie sich denken, ja, na, ich verpasse ja, ich kann jetzt nicht gerade und so. Und kriegen dann vielleicht eine Promotion und eine Gehaltserhöhung oder was ich weiß alles und dann gehen sie nicht. Und das ist aber Frauen gleich. Wenn du dann noch Teilzeit arbeitest, die Pensionsjahre fehlen dir, das ist halt alles ein bisschen zart. Ich finde es halt, ich finde es unfair. Es schaut bedrückt aus.
Ja, es ist ja offensichtlich unfair. Also
es wäre natürlich cool, wenn das so, wenn das Narrativ ein anderes wäre, das Gesellschaftliche, nämlich wie leibend, dass da jemand mit wahrscheinlich substanziell und existenziell ausgeweiteter Lebenserfahrung zurückkommt oder zu uns kommt.
Weil ja, ich glaube, es muss schon arg sein, wenn du quasi ein Kind geboren hast, was das für eine Kraft in dir auslöst. Also was du da, ich habe so viel Respekt vor Müttern mittlerweile, weil ich habe das überhaupt, das war mir ja vorher auch, ich war genauso blind. Denkst du so, ja, ist halt eine Mutter. Alter, meine Mama hat da 4 Kinder rausgedrückt. Scheiße, wie arg. Es ist richtig, richtig, richtig viel Respekt hat sie jetzt von mir. Weil das muss man mal schaffen. Und die Kinder so groß ziehen und so. Und ja, das ist, ja, Respect for the mothers, hey.
Wäre natürlich cool, wenn es diese Wertschätzung geben würde. Mhm. Aber also vielleicht nämlich dann auch so individuell in einem selber. So. Aber ich glaube, du wirst das auch haben. Du wirst, wenn wir wahrscheinlich mit dir im, was auch immer sagen, wir nehmen so eine ähnliche Folge wie die heute im November auf.
Ja.
Du wirst wahrscheinlich arge Sachen berichten.
Und ja, anscheinend wird das Gehirn von Müttern viel effektiver. Die müssen dann viel logischer irgendwie denken und alles so, keine Ahnung, das wird, da gibt es andere Verwirrungen. Ja, und das kann ich mir auch vorstellen, dass das dann interessant wird, wie ich das mache. Ja, oh Gott, ja. Crazy, crazy, crazy.
What a change.
Ja, und dann voll viel Blödeln und so, ist sicher auch lustig.
Das wird super werden, wirst du sehen.
Ich zeig dem Kind sicher ganze Kostüme an und so.
Super.
Und Schminks und so. Also jetzt noch nichts, wenn es neugeboren ist, klar. Und wenn dann nur mit hautverträglichen Dingen, gell? Nicht, dass man da irgendwie was Blödes nachredet.
Nur wirklich die allerbeste Tattoo-Farbe für ja, mein Kind.
Genau. Nur geile Bäckerl am Anfang. Geile Bäckerl. Naja, so ist es, gell?
Work.
Ja, Christian.
Aber gratuliere.
Gratuliere.
Ja, congratulations.
Ja, ich habe das ja schon gesagt. Das ist, ich habe das ja vorher schon. Ich wüsste das eh schon so lange.
Eh, aber wir sagen es auf Band quasi.
Dass es offiziell ist.
Ja.
Genau. Schickt mir gerne. Nein, weiß ich nicht. Sollen wir, können wir die Leute noch schicken?
Ja.
Tipps, bitte.
Na, noch mehr gute Tipps oder schlechte Tipps? Oh no. Du sollst dich ausruhen. Geschenke, die Kebo freut sich sicher über Geschenke.
Ach, nein, man hat eh so viel. Es ist eh. Ich brauche nur positive Energie. Ich glaube, positive Energie und gut zureden, ich glaube, das hilft jedem. Und nicht so viel Horrorgeschichten. Ich glaube, niemand will Horrorgeschichten hören. Keine schwangere Frau braucht irgendwie, was alles in den Arsch gehen könnte. Weil, ja, das meint man sich sowieso selber schon aus. Das heißt, es wäre gut, wenn man mit jemandem redet, dass die dann eher die bejahenden, schönen Dinge erzählen. Ja. Und es ist eher schon krass genug, in einer Welt wie dieser ein Kind zu zeugen, ist eh arg. Also wissen wir eh. Aber es braucht auch Kinder, die positiv sind und vielleicht no pressure das Rall irgendwie rumreißen. Und hey.
No pressure, ist gut, ja.
Nein, aber es braucht auch gute Kinder in dieser Welt, die irgendwie, ja, keine Ahnung. Mal schauen, wie die Erziehung so wird. Ich erzähle es euch dann.
Machen wir einfach dann einen Erziehung und Klischee.
Staffel 12.
Na, also reden grundsätzlich mit den Kindern ist sehr wichtig. Und ja, Christian, wenn es ums Reden geht, das kannst du auch gut, aber du kannst auch gut zuhören.
Das habe ich heute schon oft gemacht, diesen Sound. Ich kann nicht so viele Sounds.
Ja. Und wenn ein Stichwort zuhören, kommt da irgendwas, wenn ich zuhören so mit dir rede? Was ändert sich bei dir im Leben? Was kommt da alles so?
Ja, also ich kann natürlich nicht mit einer Schwangerschaft mithalten.
Hey, dann, es geht so, ist kein Battle, gell? Also.
Ich führe Punkte hier, also ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Aber hat es nicht so einen Film gegeben mit Arnold Schwarzenegger?
Ja.
Wo er schwanger ist oder
ja,
so?
Ja, Junior, oder?
Es war ein lustiger Film. Muss ich mir mal anschauen.
Habe ich schon lange nicht mehr gesehen.
Ja.
Okay.
ja, also ich habe nach langem und dumm Überlegen habe ich mich dazu entschieden, dass ich die Psychotherapie-Ausbildung machen werde.
Badum.
Work, work, work.
Congratulations. Ja, genau. Nochmal Gratulation. Ja.
Darüber kann man auch sehr viel reden.
Warum hast du dich dafür entschieden?
Da gibt es unglaublich viele Gründe. Einer ist ein relativ banal ökonomischer, dass ich mir gedacht habe, ich bin da jetzt bald einmal 10 Jahre selbstständig in der bildenden Kunst und mein Vertrauen in diese Branche, wenn es um Einkommensstabilität geht, für KünstlerInnen, dieses Vertrauen ist nicht besonders stark ausgeprägt und es stärkt sich auch nicht über die Jahre. Also ich
ist der lange Atem eine Lüge?
Naja, ich meine, einen langen Atem wirst du schon brauchen, aber es ist ja auch eine Branche, die bildende Kunst ist ja, die verweigert sich ja ein bisschen den klassischen Vermarktungsstrategien, die in jeder anderen Branche der Welt benutzt werden, also zum Beispiel Werbung oder Rabatte oder irgendwas, um jetzt künstlich Bedarf zu erhöhen, Absatz zu erhöhen. Das ist wieder eher so als so was Böses gesehen, was es vielleicht auch ist. Ich meine, man kann jetzt nicht sagen, so die Branchensicht, es gibt ja ganz viele Unterbranchen und jeder Mensch darin hat seine eigene Sicht, aber im Schnitt habe ich das Gefühl, sollst du Kunst machen und es dabei belassen.
Mit Verknappung kann man jetzt nicht so viel machen, weil ein Kunstwerk gibt es meistens eh nur einmal, ne?
Ich glaube, jede Strategie kann aufgehen und jede kann nicht aufgehen und jede kann ja morgen dann auf einmal aufgehen, auch wenn sie sehr lange vorher nicht aufgegangen ist. Aber mir geht es eigentlich eh gar nicht so sehr um diese Analyse, sondern für mich war es ein sehr schöner Moment vor ein paar Monaten, dass ich mir gedacht habe, was mache ich bei mir in der bildenden Kunst? Ich fokussiere eigentlich nur das Individuum und mir ist seit einigen Jahren klar, dass ich es immer mache im Kontext der Traumaaufarbeitung und dann zu sagen, ich ändere den Spin nicht auf, ich drücke das aus, sondern ich gehe mit Menschen in einen Dialog oder in ein Gespräch, wo das Thema ist. Das ist sowieso das, was ich mein ganzes Leben schon mache, noch lange bevor ich irgendwas von Trauma verstanden gehabt habe. Und dann zu sagen, ich möchte das professionalisieren in einen Job, der gesellschaftlich immer noch auch seine Probleme hat, aber zumindest auch finanziell gestützt wird, anders als andere Therapieformen, wird Psychotherapie in Österreich finanziell gefördert. Gibt sogar Gratisplätze. Und dann dachte
aber
ich,
ist das nicht total teuer, diese Psychotherapie-Ausbildung, weil du das sagst?
Ja, also in Summe wird es dann schon wohl teuer sein. Aber wozu ich mich committed habe, ist, dass ich diesen ersten Teil mache. Und den empfinde ich jetzt tatsächlich nicht als so teuer. Also der kostet 6.000 Euro. Ich möchte nicht sagen, dass 6.000 Euro kein Geld ist. Aber für eine 2 Jahre Ausbildung, ich finde das, also das war für mich nicht schwierig zu verstehen, dass mir das nicht riskant vorkommt, sondern dass das eher ich als eine Chance sehe. Und nach den 2 Jahren, da muss man auch noch andere Sachen gemacht haben als nur diese Theorieausbildung, muss man auch Praktika gemacht haben und Selbsterfahrung und Gruppenselbsterfahrung. Aber dann wird es erst eigentlich wirklich teuer für den zweiten Teil. Und das warte ich einfach ab.
Und wie fühlt sich das an, wenn du jetzt so drauf denkst, dass du eventuell ein zweites Standbein dann hast? So ein anderes Standbein?
Ja, ich meine, ich hatte das ja schon mal. Also ich war ja ursprünglich Programmierer, ist halt jetzt schon 20 Jahre her. Hat auch was Frustrierendes gehabt. So schon wieder was wechseln oder so. Aber man muss halt sagen, ich konsumiere gar keine andere Literatur als psychotherapeutische. Ich lese so viel zu diesem Entwicklungstrauma-Thema. Also ich bin als Laie, habe ich das Gefühl, überdurchschnittlich stark interessiert, auch konkrete Therapiestrategien, die du alleine machen kannst. Es erfüllt sowieso mein komplettes Privatleben. Mhm. Jetzt, und in Wirklichkeit auch mein Berufsleben, aber halt aus der Sicht des Bildermachens darüber. Also für mich ist das eine, es fühlt sich an wie so eine 10-Jahres-Bewegung. Der erste Teil dauert 2 Jahre die Theorie. Mal schauen, ob ich die Praxis in 2 Jahren abgeschlossen habe. Das nächste kann schnell einmal 3, 4 Jahre oder länger dauern, je nachdem, wie sich dein Leben entwickelt. Also da bin ich schon mal ohne Puffer auf 7 Jahren. Also deswegen fühlt sich das sehr, sehr freudvoll an, so wie eine große Änderung, wo ich mit viel irgendwie Zuversicht, Neugier, natürlich auch ein bisschen Sorgen, aber so ich meine, ich komme da als erwachsener Mann rein. Und das war, also die Naivität, die ich mit 26 hatte, als ich bildende Kunst studieren begonnen habe, das habe ich nicht. Ich habe sicher genug Naivität noch immer, ist ja auch was Cooles. Aber ich meine, ich glaube, ich habe 4 Psychotherapien in den letzten 15 Jahren, also unterschiedliche therapeutische Ansätze erlebt. Ich habe viel Kritik an dem Berufsstand. Ich glaube, es ist eine gute Ausgangsbasis.
Du schaust doch zufrieden aus, deine Augen funkeln.
Und du wirst ja nicht aufhören zu malen, oder?
Genau, nein, das habe ich gar nicht vor. Aber ich hätte gern, dass die ökonomische Abhängigkeit sich radikal verändert. Ja. Aber ich meine, ich habe jetzt auch eben begonnen, einen Workshop anzubieten, einen Zeichenworkshop. Und das hat eigentlich ja überhaupt nichts mit Psychotherapie zu tun, aber es hat damit zu tun, dass ich verstanden habe, einerseits das mit der Abhängigkeit von Kunstverkauf und auch spüre ich irgendwie so einen anderen Mut in mir. Also ich möchte nicht sagen, einen anderen kreativen Drang, weil die Kreativität wird ja immer so mit dem bildenden Kunstkernding so klischeemäßig zugeordnet. Aber ich habe mir dann gedacht, ja, ich mache das seit Jahren, dieses Leuten den Mut zu erklären, den sie brauchen, aber den sie auch haben dürfen. Und wenn sie zeichnen, wenn sie malen in der eigenen Kunst. Und jetzt bin ich da auch voll happy. Habe ich letzte Woche erst gepostet und jetzt haben sich schon 5 Leute angemeldet. Bei einem Kurs, wo nur 8 Leute teilnehmen können. Also, wie gesagt, weiß nicht, jetzt klingt das vielleicht nicht nachvollziehbar, aber für mich war das so, mich sichtbar machen mit etwas, wofür ich total stehe. Und bei dem Zeichenkurs geht es in Wirklichkeit nicht um Zeichnen. Da geht es darum, Sensibilitäten zu erhöhen dafür, was es bedeutet, man selber zu sein und wie kann man das ausdrücken, warum ist es gültig, das auszudrücken. Also man könnte genauso nach denselben Prinzipien einen Kochkurs machen oder einen wahrscheinlich auch Erziehungskurs oder einen versuche du selbst zu sein. Wird uns ja auch nicht erklärt.
Eine Facette von sich selber zum Ausdruck bringen.
Genau. Und diese Facette, die ich quasi da vielleicht, der ich da gerade sehr viel mehr Raum geben möchte, ist Menschen ermutigen.
Wow. Das ist ein guter Vorsatz.
Ja. Ich meine, es klingt natürlich jetzt auch sehr gönnerhaft, aber ich habe auch gelesen, von Carl Jung, diese Archetypen. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, gab es da eben Sigmund Freud, den wir alle kennen für die Psychoanalyse. Und da ging es ganz stark darum, um diese Idee, dass das Individuum in den Träumen, im Unterbewusstsein Sachen verarbeitet. Und dann gab es, wie gesagt, vielleicht habe ich das nicht ganz richtig verstanden, aber gab es diesen Carl Gustav Jung, der sich dann irgendwann abgespalten hat davon, weil er gesagt hat, nein, es ist nicht nur das Individuum, es gibt auch diese kollektiven Dinge. Und die sind gleich über die Kulturen. Die sind so individuell. Und da hat er bestimmte Archetypen aufgestellt, die in allen Kulturen vorhanden sind. Ich habe mich da aber nie groß eingelesen. Aber über irgendeinen Zufall bin ich über den, ich habe es mir nicht genau gemerkt, das heißt entweder Damaged Healer oder Broken Healer. So quasi, warum möchtest du Menschen helfen? Dass, wenn du nur siehst die vermeintliche Gutheit in dir, dann hast du irgendein Problem. Mhm. Weil darum geht es oft gar nicht. Es geht immer auch um irgendwelche Egoismen. Um irgendwas, was du vielleicht überdecken möchtest, dass du vielleicht dich nicht mit dir auseinandersetzen möchtest, sondern nur mit den Schwierigkeiten der anderen. Das ist ja, kann ja auch so ein Selbstaufwertungsmechanismus sein.
Mhm. Und was heißt das jetzt dann mit dem Broken Healer?
Na, wenn ich ein Healer bin, dann bin ich sicher broken. Also ich würde gar nicht verstehen, wie man das als erwachsener Mensch nicht sein kann.
Weil jeder schon Erfahrungen gemacht hat und Spuren wurden hinterlassen. Ja. Mhm.
Voll.
Glaubst du, dass wenn man dann Psychotherapeut ist, dass man durch das, dass man Menschen hilft, dass man sich selber dann auch irgendwie hilft?
Ich meine, da fehlt mir natürlich sehr viel theoretisches Wissen. Mhm. Aber zum Beispiel jetzt die Psychotherapeutin, mit der ich jetzt bin, das ist sicher irgendwie die persönlichste Psychotherapiebeziehung, die ich hatte jemals. Und ich glaube schon, dass die auch Energie daraus zieht, wenn sie merkt, dass sich so ein Quantensprung ergeben hat. Oder wenn ich sage, ja, das irgendwie, das fühlt sich relevant anders an als noch vor 3 Monaten. Mhm. Und nicht, es fühlt sich einfach anders an, weil ich habe anders geschlafen oder habe eine bessere Bettdecke gekauft, sondern wegen Dingen, über die wir gearbeitet haben. Mhm. Deswegen würde ich mir schon denken, also sagt man ja auch, die Therapiestrategie ist bedeutend weniger wichtig als die Beziehung, die du hast zum Therapeuten, Therapeutin. Es geht immer um Beziehung. Und das ist auch das eben, was mich so am allermeisten interessiert, ist diese, das kennt man ja, diese posttraumatische Belastungsstörung. Mhm. So eine Diagnose, die irgendwann um den Vietnamkrieg dann gebaut wurde, definiert wurde, weil so viele Leute quasi geschädigt, mental geschädigt zurückkamen aus dem Krieg, dass man dem einen Namen gegeben hat. Aber natürlich ist offensichtlich, dass es posttraumatische Belastungsstörungen gibt, seitdem es Menschen gibt. Mhm. Ist ja nicht der Vietnamkrieg der erste Krieg gewesen. Und es braucht auch keinen Krieg, damit du eine posttraumatische Belastungsstörung hast. Und was erst seit viel kürzerer Zeit, keine 10 Jahre etabliert ist, ist diese Entwicklungsstörung, wo quasi nicht ein gutes Leben da war und dann, sagen wir, ein Vietnamkrieg oder ein Autounfall oder eine Vergewaltigung oder was auch immer, sondern wo das Leben schon quasi sehr ungünstig begonnen hat. Und das ist eine komplett andere Symptomatik und braucht eine andere Heilung. Und das, muss ich sagen, in bald einmal 20 Jahren Therapieerfahrung habe ich kaum einen Therapeut oder Therapeutin kennengelernt, die überhaupt wussten, dass es diesen Unterschied gibt. Und dann bist du natürlich komplett gearscht, wenn du als jemand mit dieser Diagnose in einer Welt lebst, die diese Diagnose nicht kennt. Mhm. So wie wenn man zu einer Schwangeren sagen würde, ja, vielleicht willst du ein bisschen weniger essen. Weil der Bauch ist schon ein bisschen, wird langsam groß. Ne? Ich meine, das ist jetzt ein sehr idiotischer Vergleich, aber
ruh dich aus,
genau. Deswegen, da habe ich sehr, sehr viel irgendwie Interesse. Und ich glaube, das haben wahrscheinlich alle, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, weil ein Entwicklungstrauma auf die eine oder andere Art haben wir wahrscheinlich alle. Aber es gibt natürlich Leute, die haben das auf sehr viel stärkere Art und die sind dann, glaube ich, noch immer 2024 in einem enormen Nachteil, weil sie können Heilung eigentlich nur finden, wenn sie mal verstehen, was sie eigentlich haben. Mhm. Das ist jetzt aber sehr ernst geworden.
Naja, es ist halt das Leben. Manchmal ist es so und manchmal ist es so. Aber
Aber aufregend.
Aufregend. Und ich finde, dass der neue Lebensabschnitt von dir sehr spannend klingt und auch freudig klingt. Mhm. Entdeckerisch. Ja. Und ich glaube, das wird auch bei mir so sein. Ich glaube auch, dass mein Lebensabschnitt sehr entdeckerisch wird.
Ja, ich glaube, ihr werdet das beide sehr gut machen.
Es wird sehr anders
also
wie vorher
sein. Sehr anders, aber sehr gut. Du wirst eine gute Mutter werden, du wirst ein guter Psychotherapeut werden.
Wir werden einen Propädeutikums-Mutterschafts-Podcast starten.
Irgendwann mal geht dein Kind der Christian in Therapie.
Na super, Alter.
Warum würde Kevos Kind Therapie
Full
brauchen?
Circle.
Naja, jedes Kind braucht irgendwann wahrscheinlich Therapie. Man macht immer irgendwas falsch, oder?
Sagt man ja, du kannst jetzt schon zum Sparen anfangen für die Therapie für später.
Ja.
Naja, wir arbeiten mal eher.
Schau, diese Tipps.
Du Rudi einmal aus.
Ja, diese Tipps.
Arbeiten wir einfach daran, dass die Gesellschaft Therapie in jeglicher Form unterstützt durch eine 100%ige Kostenübernahme und Arbeitsfreistellung.
Ja.
Das wär's. Naja.
Ja, aber was könnte das für uns bedeuten, dass wir diese Sachen, diese neuen Expertisen, die wir da uns aneignen, vielleicht auch in den Podcast einfließen lassen könnten?
Ja, also ich bin tatsächlich gespannt. Das Tempo, das wir jetzt drauf hatten mit alle zwei Wochen was releasen, das sehe ich nicht kommen, aber mal schauen.
Vielleicht
weil die
doch.
Organisation davon ist enorm und vielleicht braucht es das gar nicht, vielleicht gibt es ein anderes, vielleicht reden wir mehr
über uns. Ja.
Und Gäste nehmen wir nur noch, wenn uns die Marketingagenturen dafür bezahlen oder so.
Genau. Vielleicht Geschenke kriegst du nur mehr, wenn
Kriegen wir, okay.
Ja. Immer gedacht, wenn wir irgendwelche Sponsoren kriegen, die dann die Geschenke bezahlen. Zum Beispiel von Interspar. Hallo Interspar. Da habe ich schon öfters jetzt was gekauft. Wäre ja cool, ne? Wenn ihr uns die Geschenke kaufen würdet. Zur Verfügung stellen würdet. Ne?
Das wäre natürlich super.
Ihr könnt mal anklopfen.
Hm? Ja. Ja, cool.
Ja.
Na gut. Mhm. It's a wrap.
Ja. Danke fürs Zuhören. Und wir wünschen euch einen schönen Sommer.
Have a good summer.
Mhm. Wir sind dann mal weg. Ich krieg kurz ein Baby. Christian macht mal so eine Ausbildung.
Und ich mach Musik.
Ich auch.
Sehr gut.
Okay, schön war's mit euch.
Ja. Staffel 4 vorbei.
Passt. Bis zum nächsten Mal.
Servus.
Adios.
Tschüss.
Baba.
Das ist so Servus, grüß Gott und auf Wiedersehen. Kennst du das?
Audiamo Plus. Wir hören uns.